Die haben ja wirklich eine Angstkampagne gefahren, also Angst vor dem Ausland in erster Linie, Angst vor dem bösen Elon Musk oder Donald Trump oder den russischen Propaganda-Bots und ich weiß nicht was. Also das, was die SVP normalerweise erfolgreich macht, die Angst vor dem bösen Ausländer, das unsere Schweiz kaputt macht, wurde hier erfolgreich von den SRG-Freunden aufgeführt, also dass man die SRG quasi der Schutzwall gegen das böse ausländische Propaganda, Globalismus, Problem. Und das ist natürlich hervorragend, wie sie das gemacht haben. Und es zeigt, es funktioniert. Wenn die Leute Angst haben, ihre gute, schöne Schweiz zu verlieren, mit ihren guten, wunderbaren Nachrichten, die sie jeden Tag ins Gehirn gespült bekommen, dann wählen sie, dann zahlen sie halt das Geld. Herzlich willkommen zum Schweizer Monat, live aus unserem Schweizer Monat Studio. Und das Studio ist bei Lukas Leutzinger und bei mir. Und ja, wir sprechen heute über den Ausgang des Wahlsonntags, des Abstimmungssonntags. Lukas, was sagst du so ganz grosso modo mal zu dem, was wir bis jetzt wissen?
Ja, ein interessanter Abstimmungssonntag. Bundesrat und Parlament haben viermal gewonnen. Das ist interessant und das bei einer Beteiligung von 56%, also relativ hoch. Und das zeigt aus meiner Sicht auch ein bisschen oder belegt, dass das Vertrauen in Regierung und Parlament in der Schweiz doch noch relativ hoch ist. Ich habe das auch in einem Beitrag geschrieben, der in unserer neuen Ausgabe erscheinen wird zum Thema Vertrauen, dass eben das Vertrauen in die Demokratie und in die Behörden, in die Regierung in der Schweiz immer noch relativ hoch ist. Eben gerade wegen der direkten Demokratie. Die direkte Demokratie ist eigentlich ein Instrument des Misstrauens. Bundesrat und Parlament müssen sich ständig alle 3 Monate wieder der Meinung des Volkes stellen, müssen sich kritische Fragen gefallen lassen, müssen sich der direktdemokratischen Arena stellen. Und das führt aber eben auch dazu, dass das Vertrauen in die Institutionen relativ hoch ist, immer noch. Was ist denn dein Eindruck vom Abstimmungssonntag?
Ja, also ich bin auch eigentlich überrascht, dass in diesem Fall eigentlich im Grunde den Institutionen gefolgt wurde. Das Stimmvolk hat mehr oder weniger genauso entschieden, wie quasi die Führung empfohlen hat, zu entscheiden. Das ist ja nicht immer so. Es gibt auch ganz andere Abstimmungssonntage, wo man, oder Wahlsonntag, wo man das genau sieht. Aber heute ist es so. Das bedeutet eben, wir sind nicht wie in Deutschland oder in Frankreich oder in England, so polarisiert und so weit entfernt quasi vom Establishment, wie es immer heißt, wie dort. Also das ist an sich ein gutes Zeichen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht einverstanden ist mit den Resultaten, oder?
Nicht mit allen.
Nein. Genau. Ja, was meinst du? Sprechen wir doch zuerst mal über die Individualbesteuerung.
Das war ja das Rennen, das am knappsten erwartet wurde und auch relativ knapp dann herausgekommen ist. Gemäß Hochrechnungen sind wir da bei etwa 55% Ja-Stimmen. Und aus meiner Sicht ist das letztlich eine Anpassung an die Lebensrealität von vielen Paaren, die hier vollzogen wurde, dass man gesagt hat, wir wollen diese Heiratsstrafe abschaffen, wir wollen etwas tun für die Ehepaare, wo beide erwerbstätig sind und das sind letztlich auch die, die hier von dieser Vorlage profitieren.
Ja, das sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Könnte man das so zusammenfassen? Die Paare, von denen ein Partner gesagt hat, es lohnt sich gar nicht, zusätzlich noch arbeiten zu gehen, weil man dann in die Progressionsstrafe kommt, die können jetzt eigentlich arbeiten gehen und es lohnt sich.
Ja, genau. Es ist natürlich ein höherer Arbeitsanreiz für die Zweitverdiener in einer Ehe. In der Regel ist das die Frau. Und ich denke aber auch, man sollte diesen Effekt jetzt nicht überschätzen. Also wenn sich jemand überlegt, ob er jetzt eine Arbeit aufnimmt oder sein Pensum erhöht, sind jetzt die steuerlichen Entlastungen wahrscheinlich nicht der Haupteinflussfaktor. Aber doch, es spielt wahrscheinlich eine Rolle und von dem her so aus liberaler Sicht, aus meiner Sicht ein guter Entscheid auch, dass die Steuern für die Mehrheit der Ehepaare sinkt, also und dass auch die Steuern generell sinken. Das ist, denke ich, eine gute Nachricht. Mhm. Es war jetzt sicher nicht die perfekte Vorlage, aber im Vergleich zum Status quo aus meiner Sicht eine Verbesserung.
Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Und wenn es wirklich so ist, dass jetzt vielleicht wirklich Leute, die gerne auch noch zusätzlich gearbeitet hätten vom Partner her oder zum Partner, wenn die jetzt weniger bestraft werden, fände ich das eigentlich schon gut, muss ich sagen. Weil auch wenn du sagst, man darf es nicht überschätzen, klar, es heißt nicht, dass die Leute jetzt mehr arbeiten, nur weil sie ein bisschen weniger Steuern zahlen. Das ist schon klar, das ist immer noch am Schluss immer noch eine persönliche Angelegenheit und darf man jetzt auch nicht überschätzen, oder? Also ist mir schon klar, oder? Aber auf der anderen Seite hat es vielleicht doch einen Effekt, weißt du? Das darf man schon nicht.
Genau.
Ja, und wie siehst du denn die ganze Geschichte mit dem mit der Heiratsstrafe? Also ist es, können wir sagen, die ist jetzt vom Tisch in der Schweiz?
Ja, die ist insofern vom Tisch, dass mit dieser Vorlage jetzt eigentlich die Ehepaare, die bisher bestraft wurden dadurch, dass sie geheiratet haben, den Konkubinatspaaren gleichgestellt sind. Das ist soweit sicher eine gute Nachricht. Umgekehrt gibt es natürlich neue Ungerechtigkeiten zwischen jenen Ehepaaren, die Erwerbstätigkeit relativ gleichmäßig aufgeteilt haben und die stärker profitieren, und jene, die eine traditionelle Arbeitsteilung haben oder ein traditionelles Familienmodell, die tendenziell bestraft werden. Mhm. Und wenn man ein Steuersystem haben möchte, das wirklich für alle gerecht ist, dann müsste man halt die Progression abflachen oder aufheben. Das haben wir ja auch besprochen in unserem Talk schon, dass man eigentlich, dass dort eigentlich das Grundübel ist, dass überhaupt diese Verzerrungen entstehen können.
Genau, dass die Progression als solche ist das Problem. Das hast du ja auch schon mal thematisiert. Und interessant ist ja, dass das wie eine heilige Kuh gar nicht angefasst wird. Das ist ja wie, darüber wird nicht mal debattiert. Oder habe ich das, ich glaube, ich habe nie eine Debatte erlebt, wo es um die Frage ging, Progression ja oder nein. Oder hast du das mal erlebt?
Nein, das stand jetzt auch im Hintergrund in dieser Debatte. Ich denke, das war auch so ein bisschen abstimmungstaktisch motiviert, weil die Vorlage ja von FDP und den Linken befürwortet wurde. Das war so eine etwas seltsame Allianz. Und die FDP wollte wahrscheinlich auch die Linken hier nicht verlieren oder verstimmen. Und dieser Punkt wurde deshalb und auch von den Linken selber natürlich nicht ins Zentrum gestellt.
Mhm. Und was meinst du, warum? Weil man will an dieser Progression eigentlich festhalten, ist das so ein bisschen?
Genau, und auf linker Seite ist das natürlich unpopulär, dass man die Progression irgendwie abflachen würde oder aufheben würde, und deshalb hat man dieses Thema dann auch ein bisschen umschifft.
Ja. Okay, vielleicht, wenn wir zur SAG-Geschichte kommen, zur Halbierungsinitiative, eine klare Watsche für die Initianten?
Ja, das ist so. Das Resultat ist ziemlich deutlich, über 60% Nein zu dieser Initiative. Das ist einigermaßen überraschend. Die Befürworter haben hier auch aus meiner Sicht nicht keine gute Leistung, keine gute Kampagne gemacht. Die haben einfach gesagt, ja, ihr bezahlt dann weniger und irgendwie so ein bisschen gegen das linke Gebührenmonster SRG gestichelt. Und das überzeugt halt einfach nicht eine große Gruppe über die Wählerbasis, sagen wir jetzt mal, von der SVP und Teilen der FDP hinaus.
Mhm. Ja, genau. Also eher eigentlich eine negative Geschichte. Also ich war ein bisschen überrascht jetzt vielleicht auch über die Deutlichkeit, aber ich habe es auch erwartet, so wie du. Und ich führe es natürlich auch nicht nur jetzt auf die schlechte Kampagne der Halbierungsinitiative selber, sondern auf die, vor allem auf die Gegenkampagne, also auf die Gegner der Halbierung zurück. Und die haben ja wirklich eine Angstkampagne gefahren, also Angst vor dem Ausland in erster Linie, Angst vor dem bösen Elon Musk oder Donald Trump oder den russischen Propaganda-Bots und ich weiß nicht was. Also das, was die SVP normalerweise erfolgreich macht, die Angst vor dem bösen Ausländer, das unsere Schweiz kaputt macht, wurde hier erfolgreich von den SRG-Freunden aufgeführt. Also, dass man die SRG quasi der Schutzfall gegen das böse ausländische Propaganda-Globalismus-Problem. Und das ist natürlich hervorragend, wie sie das gemacht haben. Und es zeigt, es funktioniert. Wenn die Leute Angst haben, ihre gute, schöne Schweiz zu verlieren, mit ihren guten, wunderbaren Nachrichten, die sie jeden Tag ins Gehirn gespült bekommen, dann wählen sie, dann zahlen sie halt das Geld. Und die anderen haben nur aufs Portemonnaie gespielt eigentlich.
Das du musst dann weniger. Niemanden.
Nein, also in einem Land, wo das Portemonnaie so dick ist, funktioniert das eben nicht. Also und wir, man muss auch, ich finde, das muss man einfach nochmal sagen, das ist ein Seniorensender. In der Regel sind das ältere Menschen, die das konsumieren jeden Tag, dieses SRG-Programm. Und es sind auch die Alten, mehr oder weniger, die abstimmen gehen in der großen Mehrheit. Das passt dann halt eben zusammen. Also von daher geht es nochmal 10, 20 Jahre, bis die jetzt noch jung sind und nicht mehr seriell Fernsehen gucken, bis das dann sich ändert.
Ich hoffe, es geht nicht so lange. Ich hoffe, dass dieses Ergebnis eben vielleicht auch eine Chance ist, um den medialen Service Public einmal vertieft zu diskutieren. Und vorhin hat am Fernseher Martin Gandinas, der Mitte-Nationalrat, gesagt, ja, das sei jetzt quasi eine klare Sache und jetzt müsse man dieses Thema mal ad acta legen und nicht mehr über die SRG diskutieren. Ich finde im Gegenteil, jetzt müsste man sich mal die Grundsatzfrage stellen. Also wir haben jetzt gesagt, quasi, wir wollen keine Halbierung der SRG, okay, aber was eigentlich genau der Auftrag der SRG oder des medialen Service Public in der Zeit des Medienwandels, eines massiven Medienwandels, sein soll, das bleibt eigentlich immer noch offen. Das blieb auch in der Kampagne völlig unterbeleuchtet. Das haben wir ja auch diskutiert darüber. Aber man müsste sich jetzt einmal überlegen, ja, was bedeutet eigentlich Service Public im Zeitalter von Social Media, von Internet und das serielle Fernsehen und Radio, das ist auf dem Rückzug. Und das, denke ich, muss uns auch zum Handeln bewegen.
Mhm. Ja, das ist so. Und man kann von der erfolgreichen Kampagne der SRG-Freunde und der ganzen, ich sage jetzt mal, zwangsfinanzierten Mafia, Medienmafia, kann man etwas lernen. Man kann lernen, dass wenn Menschen in globalistischen und digitalisierten internationalen Zeiten leben, also in Zeiten von Social Media, dass sie dann trotzdem eine Instanz wollen, von der sie sagen können, die haben das für mich geprüft, die haben die Informationen geprüft und die haben geprüft, dass es sozusagen Swiss-like Qualität hat und dann denen kann man trauen. Also die Menschen haben dieses Bedürfnis nach quasi vertrauenswürdigen Quellen. Daraus lässt sich lernen, auch für den Service-Public-Auftrag. Ich bin ja kein Freund der SRG in der jetzigen Form. Aber die Idee, dass wir einen Journalismus brauchen, dem die Menschen vertrauen, das ist natürlich entscheidend für die Service-Public-Idee. und in welcher Form auch immer dann dieser Journalismus stattzufinden hat, oder? Für die Demokratie und eben auch für unsere Schweiz ist das vital. Da bin ich völlig einverstanden mit den Gegnern der Halbierungsinitiative, oder? Nur ihre Antwort, die jetzige SRG, die kann das nicht erfüllen. Also schon in wenigen Jahren werden das nicht mal die Hälfte, nicht einmal 30% der Menschen in diesem Land, also in 10 Jahren oder so, werden SRG-Produkte konsumieren, weil sie ganz einfach serielles Fernsehen oder Radio gar nicht konsumieren. Also wie können wir unsere Demokratie und vor allem den guten Journalismus querfinanzieren oder mit Service Public abdecken, ohne die seriellen Fernsehen und Radio festzukleben? Mhm. Das ist, glaube ich, die Frage, oder?
Genau, wir haben ja die Idee aufgebracht einer Subjektfinanzierung, dass man quasi sagt, wir geben Gutscheine heraus für Medien und die verteilen wir aber an die Bevölkerung und dann kann quasi die Bevölkerung entscheiden, wie sie dieses Geld einsetzen möchte, sodass man sagt, ja, wir haben quasi es besteht ein Bedürfnis, ein Interesse an Service Public, aber es sollte ein bisschen stärker auf die Bedürfnisse der Zuschauer und der Konsumenten zugeschnitten sein und man sollte diesen auch mehr Wahlfreiheit zugestehen und das wäre ein Modell, das man jetzt zum Beispiel prüfen und diskutieren könnte. Also ich denke, das wäre schon auch eine Chance und jetzt auch im Zusammenhang, im Vorfeld dieser Abstimmung hat ja die SRG bzw. der Bundesrat die SRG schon auf Diät gesetzt und ihr einen Sparauftrag erteilt. Bundesrat Rösti hat sich durchgesetzt, dass die Gebühren auf 300 Franken pro Haushalt sinken sollen und die SRG sparen muss. Und da kann man schon mal ein bisschen sich überlegen, ja, was ist eigentlich der Kernauftrag des Service Public und dann darüber hinausgehend schließlich auch die Debatte darüber führen, ja, wie machen wir dann diesen Service Public, wie stellen wir den auf in Zukunft?
Ja, jetzt haben wir da irgendeine Interferenz, hörst du das auch?
Ja, weiß nicht, was da los ist.
Ja, aber es ist schon wieder verschwunden, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Ja? Ja, dann, also ich glaube, die ideale Lösung über den Service Public zu diskutieren wäre die ideale Lösung, dass man verschiedene Finanzierungsmodelle des Journalismus und des Service Public einmal anschaut, oder was es nebendran noch gäbe für Modelle. Und das ist vielleicht auch einmal ein separates Gespräch wert. Und dann überhaupt einmal eine Berichterstattung im Schweizer Monat, vielleicht sogar eine Sonderpublikation oder ein Dossier, Service Public der Zukunft. Weil ich persönlich bin ja überzeugt, dass es lässt sich nicht direkt vom Markt finanzieren, Journalismus, weil das Internet eine Gratis-Mentalität hervorgebracht hat. Von daher ist es noch schwer, das so direkt abzudecken. Aber es braucht einen guten Journalismus, einen kritischen, der sich finanzieren lassen sollte. Und da müssten wir mal ein Gespräch führen. Jetzt haben wir noch eine andere Geschichte hier gehabt heute, nämlich die ganze Frage von dem Klimafonds.
Genau.
Was sagst du dazu?
Ja, das ist eindeutig klare Niederlage für diese Klimafonds-Initiativen. Eine böse Schlappe für die Linke, muss man sagen. Nicht einmal 30% Ja. Das ist sogar weniger als den Wähleranteil jener Parteien, die die Ja-Parole beschlossen haben. Also die haben nicht einmal ihre eigene Basis für das mobilisieren können. Und letztlich muss man sagen, das war eine etatistische Vorlage, das war pure Subventionitis. Und dieses Resultat ist vielleicht auch einmal ein Zeichen gegen diese Subventionitis, gegen ein bisschen mehr, für ein bisschen mehr Vernunft in der Klimapolitik und auch in der Finanzpolitik. Letztlich ist es auch ein Zeichen, ein Symbolsieg für die Schuldenbremse aus meiner Sicht, weil dieser Klimafonds wäre ja außerhalb der Schuldenbremse gelaufen und hätte somit unsere Schulden eben noch weiter erhöht. Und von dem her ist das auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit, nämlich auch finanzielle Nachhaltigkeit, dass das eben auch wichtig ist.
Mhm. Ja, genau, das kann man eigentlich gut so zusammenfassen, finde ich auch. Und vielleicht kann man auch sagen, die Zeit der Klimahysterie oder des Glaubens, dass man mit ein bisschen Klimaabgaben hier in der Schweiz das Klima wirklich beeinflussen könnte, also das Weltklima, ich glaube, dass dieser Glaube ist ja eh wahrscheinlich ein bisschen vorbei. Und viele Leute haben ja auch durchschaut, oder, dass es hier eigentlich letztlich um Steuern geht und nicht um das Klima. Vielleicht hat es auch damit zu tun, ich weiß nicht.
Mhm. Ja, und vor allem auch, dass man einfach planlos Geld zum Fenster rauswirft, das man gar nicht hat. Da ist ja der künftigen Generation auch nicht gedient. Also Klimapolitik ja, aber irgendwie in einem vernünftigen Rahmen und mit vernünftigen Maßnahmen und nicht einfach mit der Gießkanne Geld verteilen.
Genau. Sehr gut. Ja, was gibt's noch für ein Thema jetzt
Bargeld.
Aus deiner Sicht? Bargeld, ja. Das ändert sich da überhaupt etwas? Mein Eindruck ist ja, da ist eigentlich relativ gleich, bleibt es jetzt, oder?
Ja, das war ja eine Vorlage, die ziemlich unter dem Radar geblieben ist. Die Bargeldinitiative wurde abgelehnt, relativ knapp. Der Gegenvorschlag des Parlaments wurde klar angenommen, über 70%. Der Unterschied zur Initiative war eigentlich marginal und in der Praxis wird sich auch wenig ändern, aber aus meiner Sicht doch ein starkes Signal jetzt fürs Bargeld, aus meiner Sicht natürlich super, finde ich gut und ist ein wichtiges Zeichen für das Bargeld wichtig ist und auch in Zukunft erhalten bleiben muss. Das ist sicher ein wichtiger Entscheid jetzt im Hinblick auf die ganzen Diskussionen über CBDC, also so digitales Bargeld, das da manche Länder einführen wollen. Und da muss man sicher auf der Hut sein, Stichwort finanzielle Repression, Stichwort Überwachung. Und Bargeld, klassisches Bargeld, ist eben überwachungssicher und sicher gegen finanzielle Repression. Und das sollten wir uns so lange wie möglich erhalten.
Mhm. Ja, genau. Kann man auch so sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen. Und eben von daher ist es eigentlich schon ein gutes Zeichen, dass man jetzt den Gegenvorschlag hat und gehabt hat und dass der erfolgreich ist. Oder?
Genau.
Ja. Ja gut, dann also nichts Spektakuläres, außer vielleicht das mit der SRG, dass man jetzt halt einmal mehr durch diese, ich sage jetzt mal, Portemonnaie-Initiative, oder, haben wir verhindert, dass wir wieder das wichtige Thema angehen, eben das, was ist Service Public im digitalen, globalen Zeitalter und dass es ihn braucht. Ich glaube, das würden alle, sogar die SVP, sogar ein beinharter SVPler müsste eigentlich interessiert sein, dass es einen Service Public gibt. Aber diese Diskussion wird leider nicht geführt, immer noch nicht. Also von daher, und alle, die jetzt sagen, ja, jetzt hören wir auf, über die SRG zu sprechen, das ist ein Denkfehler. Die meinen, mit der SRG ist die Frage des Service Public jetzt geklärt. Ist sie überhaupt nicht geklärt? Es wurde nicht einmal diskutiert.
Genau. Und von dem her jetzt eine Chance für die Zukunft.
Eine Chance für die Zukunft. Das perfekte Schlusswort. Beenden wir damit jetzt diesen Livestream für heute, Sonntag. Abstimmung ist gelaufen, wie wir besprochen haben. Mal schauen, was in Zukunft passiert. Wir sehen uns bald wieder. Lukas, danke für die Live-Schaltung und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen angenehmen Sonntag.